ARD.
In Deutschland sinkt die Zahl der Menschen, die an Darmkrebs sterben.
Der Soli bleibt, das hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, warum das Thema aber weiter für Zündstoff sorgt.
Und die Spargelzeit geht los, was er kostet und worauf wir uns freuen können.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen an diesem Donnerstag, 27. März. Hier sind Uli Spinnrath und Julia Barth.
Guten Morgen. Wir fangen heute mit einem nicht ganz so schönen Thema an, aber immerhin einer guten Nachricht oder zumindest einem Lichtblick, das kann man schon so sagen.
Ja, das nicht so schöne Thema ist Darmkrebs. Das ist ja was, da will man sich am liebsten gar nicht mit beschäftigen. Der Grund, warum wir drüber sprechen, ist aber, in Deutschland sterben inzwischen weniger Menschen an dieser Krebsart.
Ja, die Zahl ist um 17% zurückgegangen in den letzten 20 Jahren. Das ist leider nicht bei jeder Krebsart so, aber immerhin eben bei Darmkrebs. Das hat wohl was damit zu tun, dass man Darmkrebs heute besser therapieren kann, aber auch damit, dass er heute häufiger früher erkannt wird.
Und das mit der Früherkennung ist gerade bei dieser Krebsart so wichtig. Darmkrebs ist nämlich ein richtiges Biest, immerhin die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache. Ich habe leider auch zwei Menschen in meinem Freundeskreis, die daran auch jung gestorben sind, mit 40. Tödlicher ist laut Statistik nur noch Lungenkrebs und das zeigt auch, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass man da zur Vorsorge geht. Denn wenn man Darmkrebs und seine Vorstufen rechtzeitig erkennt, dann ist er heilbar.
Das ist auch ein Grund dafür, dass es bei der Vorsorge ab dem 1. April eine neue Regelung gibt. Dann kriegen nämlich Männer und Frauen ab 50 einmal in 10 Jahren eine große Darmspiegelung von der Krankenkasse bezahlt. Bisher war das bei Frauen erst ab 55 so. Und alternativ, wenn die Leute das nicht wollen, dann können sie auch ab 50 alle 2 Jahre einen Stuhltest machen. Das wird jetzt also einheitlich geregelt.
Und da waren jetzt schon wieder ein paar Vokabeln dabei, die das Thema so unangenehm machen. Darmspiegelung, Stuhlprobe. Und deshalb ist es vielleicht auch gar nicht so sehr der Punkt, was die Krankenkasse in dem Bereich zahlt, sondern vielmehr, dass Menschen überhaupt dazu animiert werden, zur Vorsorge zu gehen. Das sagt auch Benjamin Babitsch. Er ist Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Sana-Klinikum in Offenbach.
Ich denke, dass wir das in die Köpfe der Menschen kriegen müssen, dass wir durch Vorsorge durchaus auch Krebs verhindern können und auch durchaus auch Leben retten können.
Bei Darmkrebs ist es so, da entsteht ein bösartiger Tumor im Dickdarm, im Dünndarm oder im Enddarm. Das nennt man auch Karzinom, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, den Begriff. Und wenn das dann nur an dieser Stelle bleibt und keine Metastasen bildet, also sich nicht an anderen Stellen im Körper ausbreitet, dann hat man auch eine gute Heilungschance von 90%. Wenn der Krebs aber erstmal gestreut hat, dann ist es viel schwieriger, den zu behandeln.
Und die Symptome, die merke ich ohne Untersuchung wohl nicht unbedingt. Deshalb empfiehlt Benjamin Babitsch auch allen ab 50 spätestens so eine Untersuchung zu machen. Und er versucht im Gespräch auch Ängste davor zu nehmen. Also tut das weh? Funktioniere ich danach noch normal? So eine Darmspiegelung ist ja jetzt nicht gerade was, wonach man sich sehnt.
Nee, wobei am Ende ist sie weniger schlimm, als die meisten wahrscheinlich befürchten, habe ich auch schon von Leuten gehört. Timo Schönwald aus Magdeburg zum Beispiel hat das auch so erlebt. Der hat sich jetzt auch nicht unbedingt auf seine Darmspiegelung gefreut, aber er sagt auch, war alles halb so wild.
Es hat mir Angst genommen, das zu machen. Ja, vorher hat man natürlich vor allen Dingen, sag ich mal, zumindest Bedenken, wenn man nicht weiß, was passiert da eigentlich mit einem, wie fühlt man sich hinterher. Und ich kann jetzt nur sagen, das ist einfacher als beim Zahnarzt.
In der Regel ist man bei so einer Darmspiegelung ja auch sediert, kriegt das alles also nicht so wirklich mit. Und die Untersuchung verursacht auch keine Schmerzen. Die meisten, die ich kenne, die sowas schon hinter sich haben, sagen, sie hatten vor allem eins, nämlich ganz schöne Träume.
Ja, das ist doch was. Mit so einer Vorsorgeuntersuchung kann man Darmkrebs auch früh erkennen und dann behandeln. Man kann aber auch einiges tun, um das Risiko zu senken, überhaupt an Krebs zu erkranken. Viel bewegen ist was, was zum Beispiel speziell gegen Krebs im Dickdarm hilft. Die Deutsche Krebshilfe hat mal ausgerechnet, dass das die Wahrscheinlichkeit um 20-30% senkt, an Dickdarmkrebs zu erkranken.
Das ist ja schon ganz schön ordentlich. Was außerdem hilft, ausgewogen ernähren, kein Nikotin und wenig Alkohol ist ja auch aus anderen Gründen gesünder.
30 Jahre lang gibt es den sogenannten Soli schon in Deutschland und der wird auch erstmal bleiben. Das hat das Bundesverfassungsgericht nämlich gestern entschieden. Der Solidaritätszuschlag, so heißt der richtig, der ist ja eine Steuer, um dem Osten Deutschlands zu helfen. Nach der Wiedervereinigung musste da nämlich ordentlich Geld in die Infrastruktur gesteckt werden und inzwischen ist der Soli aber nicht mehr zweckgebunden. Das Geld kann also von der Regierung für alles genutzt werden. Diese Menschen hier in Rostock, die sind vor der Bundestagswahl mal dazu befragt worden.
Ja, aus meiner Sicht können wir den noch gebrauchen. Denke ich mal, es gibt noch genug zu tun überall und ich würde den lassen.
Haben den Soli ganz gut genutzt, um unsere Innenstadt, also zumindest für Rostock, gut zu nutzen.
Ich wüsste nicht mehr, wofür wir ihn verwenden sollten. Wenn er allen zugutekommt, okay, aber keine Ahnung. Also so richtig, ich glaube nicht, wir brauchen ihn nicht mehr.
Ja, war ein ziemlich differenziertes Meinungsbild. Mhm. Der Soli wurde 1995 eingeführt, damals unter dem Bundeskanzler Helmut Kohl. Ursprünglich mal mit dem Versprechen, dass wir den nur eine begrenzte Zeit zahlen müssen. Aber dann wurde diese Befristung doch aufgehoben. Und so hat jeder jahrelang auf seinem Lohn- und Gehaltszettel gesehen, dass da Geld abgezogen wird. Übrigens nicht nur im Westen, alle haben den gezahlt. Für viele wurde er vor ein paar Jahren dann immerhin abgeschafft. 10% zahlen ihn aber auch heute noch.
Ja, und den Streit um den Soli, den gibt es auch schon lange. Viele sagen, so wie auch eben die Menschen teilweise in der Umfrage, irgendwann ist halt auch mal gut, so wie einige eben auch in der Umfrage. Der Osten hat mittlerweile in Teilen eine bessere Infrastruktur als der Westen, wo alles wegbröckelt, so zumindest der Vorwurf. Deshalb gab es auch immer mal wieder schon den Versuch, den Soli abzuschaffen. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt eben auch jetzt noch, nein, der Bund habe weiterhin einen wiedervereinigungsbedingten zusätzlichen Finanzierungsbedarf. Das klingt schön amtsdeutsch. Mhm. Und das Gericht beruft sich dabei auf ein Gutachten. Und das heißt ja letztlich nichts anderes als die Wiedervereinigung, die ist eben noch nicht beendet. Auch 35 Jahre nach dem Mauerfall nicht.
Immerhin, ich habe es eben gesagt, den Soli zahlen nicht mehr alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Seit 2021 müssen das nur noch die Besserverdiener, aber auch Unternehmen, Kapitalanleger und auch Sparer. Und bevor bei den Besserverdienenden jetzt jemand an Yachtenbesitzer und Bitcoin-Millionäre denkt, das sind auch Leute wie Ivo Fuhrmann, Malermeister aus der Nähe von München. Als Gutverdiener und Unternehmer zahlt er zum Beispiel auch doppelt.
Uns als GmbH trifft es ab dem ersten Euro Versteuerung. Und als erfolgreicher Handwerksunternehmer zahlen wir entsprechend auch noch Soli. Und ich muss sagen, jetzt reicht es dann eigentlich. Also gerecht ist das nicht mehr. Ne?
Es gibt Schätzungen, die sagen, dass noch etwa 6 Millionen Steuerzahler den Soli zahlen. 13 Milliarden Euro nimmt der Staat damit jedes Jahr ein. Aber das Geld ist, wie alle Steuern, nicht zweckgebunden, haben wir eben schon gesagt. Der Bund kann es also einsetzen, wie er will. Die Entscheidung des Gerichts bedeutet jetzt für die Politik erstmal, dass sie weiterhin mit diesem Geld planen kann.
Ja, und das ist jetzt natürlich vor allem spannend für die Koalitionsverhandlungen und die Frage, wie Union und SPD damit umgehen. 13 Milliarden Euro, die geben sicher beide gerne aus. Also das Geld haben sie sicherlich beide gerne noch im Portemonnaie. Aber die SPD will den Soli eigentlich grundsätzlich behalten, weil sie das gerecht findet, dass eben Besserverdiener dadurch ja quasi mehr Steuern zahlen müssen. CDU und CSU auf der anderen Seite würden den Soli am liebsten ersatzlos streichen, um eben Arbeitnehmer und Unternehmen, wie zum Beispiel auch diesen Malermeister, den wir gerade gehört haben, zu entlasten. Das war ja auch eine Forderung der Union im Wahlkampf.
Ja, und auch die Wirtschaft und die Industrie haben gestern schon ordentlich Druck gemacht. Sie fordern weiter, dass eine zukünftige Bundesregierung den Soli abschafft, um die Steuerlast der Unternehmen zu senken. Also der Streit geht weiter, so viel ist schon mal sicher.
Unsere Kurznachrichten.
US-Präsident Trump will jetzt auch Strafzölle auf Autos erheben, die aus dem Ausland in die USA importiert werden. Also auch auf deutsche Autos. 25% will er ab April obendrauf schlagen, damit die Amerikaner mehr amerikanische Autos kaufen. Die EU will das nicht akzeptieren und hat schon angekündigt, da mit den USA nochmal sprechen zu wollen. Für Autobauer hier würde da ja ein wichtiger Markt deutlich schwieriger werden.
Die deutsche Brettspielkultur ist jetzt immaterielles Kulturerbe. 16 kulturelle und handwerkliche Traditionen sind neu in die Liste mit aufgenommen worden. Auch das berühmte Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge zum Beispiel. In der Kulturerbeliste sind jetzt fast 170 Traditionen, die die Vielfalt und regionale Besonderheiten in Deutschland zeigen sollen.
Im Gazastreifen haben den zweiten Tag in Folge mehrere tausend Menschen für einen Frieden mit Israel und gegen die Terrororganisation Hamas demonstriert. Die Menschen haben dabei Parolen wie Hamas muss rausgerufen. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass im Gazastreifen gegen die dortigen Machthaber von der Hamas demonstriert wird. Deswegen also was Besonderes.
So, und jetzt zu einem Frühlingsthema, das in Deutschland so sicher ist wie das Amen in der Kirche. Die Spargelzeit hat tatsächlich jetzt schon begonnen. Da werden einige Spargel-Ultras vermutlich schon in Jubel ausbrechen. Das deutsche Gold ist zurück, kann man sagen, so wie jedes Jahr.
Mir läuft tatsächlich schon, wo du das sagst, das Wasser im Mund zusammen. Sehr früh ist der Spargel in diesem Jahr. Eigentlich geht's ja meistens erst im April so richtig los. Aber weil es die letzten Wochen schon recht warm war, sind einige Höfe schon jetzt in den Verkauf gestartet. Wobei die Spargelbauern da natürlich auch noch ein paar Tricks haben. Also Folie zum Beispiel, die beim Wachsen hilft, auch wenn es nicht ganz so warm ist. Die nutzt auch Arne Galip aus Tangerhütte. Das ist nördlich von Magdeburg.
Und wenn man hier unterfasst, merkt man gleich, wie so richtig warme Luft hervorkommt. Und der Damm hier, wenn man hier fühlt, der ist schön mollig warm. Und nur dadurch schaffen wir es, die frühen Spargelsorten schon bereits Ende März nach oben zu locken.
Nach oben zu locken, sehr hübsch.
Ja, genau. Wir müssen aber natürlich auch dazu sagen, noch gibt es wenig Spargel und deshalb ist er auch noch echt super teuer. Das Kilo kostet gerade noch so zwischen 15 und 20 Euro. Zum Beispiel der berühmte Spargel aus Beelitz in Brandenburg. Diese Anbauregion ist ja ziemlich bekannt für ihren Spargel, aber auch da noch teuer.
Ja, bin ich aber auch schon extra hingereist, um da Spargel zu essen. Und kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Wunderschöne Biergärten gibt es da und so ein original Beelitzer Spargel. Ich weiß nicht, ob ich es mir nur einbilde, aber der schmeckt wirklich nochmal anders.
Da wird es wahrscheinlich andere Meinungen geben. Ich glaube, es gibt viele selbsternannte Spargel-Hochburgen in Deutschland. Hier der Niederrhein bei mir ist auch bekannt dafür. Naja, anderes Thema, den Streit müssen wir nicht führen. Manche lassen sich auch sowieso nicht abschrecken von den Preisen. Ich habe ja schon von den Ultras gesprochen. Regina Haller scheint auch so ein Ultra zu sein in einem Hofladen in Fellbach in der Nähe von Stuttgart.
Also da spare ich dann nicht. Am Spargel oder am Essen spare ich überhaupt nicht.
Kann ich verstehen. Spargel ist aber ja auch sowieso nie günstig. Auch in der Hauptsaison, in ein paar Wochen, wird das Kilo dann wahrscheinlich auch immer noch so 10 bis 12 Euro kosten. Spargel wird ja immer noch von Hand geerntet und das kostet eben Geld. Und oft machen das ja auch Saisonarbeiter aus Osteuropa, das teilweise dann auch unter fragwürdigen Bedingungen. Das sagt jedenfalls das Bündnis Faire Landwirtschaft. Teure Unterkünfte, keine Absicherung bei Krankheit und auch echt harte Arbeitsbedingungen.
Ja, habe ich auch immer wieder ganz spannende Dokumentationen drüber gesehen. Lisa Meinhardt will das so nicht stehen lassen. Sie betreibt im hessischen Weiterstadt mit ihrer Familie einen Spargelhof. Und sie sagt, ihre Arbeiter bekommen den Mindestlohn von 12,82 Euro. Und wer gut ist, auch noch was obendrauf.
Sie freuen sich einfach über das, was sie an Geld da verdienen. Und es ist keine Ausbeutung, sondern es muss ja auch niemand kommen. Und ohne die Erntehelfer, die aus Osteuropa zu uns kommen würden, gäbe es einfach auch keinen deutschen Spargel.
Da ist wohl auch was dran.
Das stimmt. Wenn wir mal vom Preis ein bisschen weggucken und auf die Qualität achten, dann können wir sagen, der Spargel dieses Jahr, der dürfte richtig gut werden. Weil der Sommer letztes Jahr, der war auch warm und gut. Nochmal der Spargelbauer Arne Galip aus der Nähe von Magdeburg.
Wir brauchen einen schönen Sommer. Und der Sommer 2024, der war warm, er war sonnig. Und das Tolle war, er hat auch eine tolle, natürliche Feuchtigkeit und Regen mit sich gebracht, dass der Spargel gut versorgt war, viel assimilieren konnte mit seinem Blätterkleid und dadurch ganz viel Zucker in den Wurzelraum eingelagert hat. Und das werden wir jetzt zu dieser Spargelsaison schmecken.
Ja, ich freue mich schon richtig drauf. Wobei ich ja immer finde, das Beste am Spargel ist die Hollandaise, also vor allem, wenn die Soße selbst gemacht ist. 1,5 Kilo Spargel isst übrigens jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Ich kann nicht ausschließen, dass ich drüber liege.
Es gibt übrigens Menschen, die ich kenne, die bestellen sich auch Pizza mit Hollandaise. Vielleicht ein Tipp für dich, probier doch mal Pizza mit Spargel.
Das finde ich jetzt wieder sehr speziell, aber gut.
Ja, test es doch mal. Gestern haben Annika und Sebastian ja hier über Klamotten gesprochen. Da gab es neue Zahlen, dass Bürger in der EU deutlich mehr Textilien kaufen. 19 Kilo sind das inzwischen pro Jahr. Also Kleider, Schuhe, aber eben auch sowas wie Bettwäsche und Handtücher. 19 Kilo als Vergleich, das ist ungefähr ein großer Koffer voll oder 3 große Ladungen für die Waschmaschine.
Und die beiden wollten ja von euch wissen, ob ihr euch da eigentlich angesprochen fühlt. Also ob ihr zu denjenigen gehört, die eher viel oder eher wenig Klamotten kaufen. Post haben wir vor allem von denen bekommen, die eher nachhaltig sind beim Shoppen. Lisa zum Beispiel, sie hat uns per WhatsApp geschrieben. Ich habe mir tatsächlich 2023 als Neujahrsvorsatz vorgenommen, nur noch nachhaltige Kleidung zu kaufen. Und das ziehe ich auch bis heute durch. Mir ist es wichtig, dass die Kleidung aus nachhaltigen Materialien mit möglichst wenig Plastik und unter fairen Bedingungen hergestellt wird, möglichst in Europa. Aber das muss man sich auch erstmal leisten können, schreibt sie.
Ja, hat so einen Punkt, ähnlich wie beim Spargel. Aber wenn die Sachen länger halten, dann sind sie ja über die Zeit gerechnet auch gar nicht so viel teurer. Und Secondhand kann man ja auch gut kaufen und damit sogar Schnäppchen machen. Unsere Hörerin Ida aus Karlsruhe ist 17 Und sie macht daraus zum Beispiel direkt ein richtiges Event. Sie organisiert regelmäßig Kleidertauschpartys in ihrem Freundeskreis. Dann bringen alle einfach Klamotten mit, die sie nicht mehr brauchen oder die eben nicht mehr passen. Und dann wird untereinander getauscht. Das will Ida jetzt am Wochenende auch für ihre gesamte Schule mal ausprobieren. Ich kenne das von Baby- und Kinderklamotten. Die werden bei uns im Freundeskreis auch munter hin und her getauscht.
Ja, stimmt. Da kenne ich das auch. Aber das, was Ida da jetzt auf die Beine stellt, finde ich echt eine richtig coole Idee.
Ja.
Für Michael würde das nicht unbedingt funktionieren. Zumindest was seine Arbeitskleidung betrifft. Er ist selbstständiger Gartenpfleger und sagt, er hat gar keine andere Wahl, als die ständig neu zu kaufen. Selbst gute Arbeitsschuhe halten bei mir maximal 8 Wochen, hat er uns geschrieben. Danach sind sie fix und fertig. So braucht er pro Jahr 8 bis 10 Paar neue Schuhe und auch Hosen.
Wow. Wir sagen erstmal Tschüss für heute. Morgen sind wir beide dann wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut.
Yes, bis dann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.